Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Im Irak hat seit gestern die vielleicht entscheidende Schlacht begonnen. Eine Schlacht, deren Ausgang auch die Ereignisse im Nachbarland Syrien beeinflussen wird. Zum ersten Mal, seit der selbsternannte Islamische Staat über den Irak hereingebrochen ist, gibt es dort die Chance, die Terrormilizen so zu schwächen, dass der Albtraum vom Kalifat zusammenbrechen könnte. Noch ist die Millionenstadt Mossul nicht befreit, aber diesem Ziel kommen kurdische Peschmerga und irakische Armee jeden Tag ein bisschen näher. Unser Team konnte die Peschmerga heute auf dem Weg nach Sheikh Amir begleiten. Von dort berichtet Alexander Stenzel.
Wir fahren nach Sheikh Amir, circa 20 Kilometer östlich von Mossul. Der Ort war gestern noch IS-Gebiet. Heute haben die kurdischen Peschmerga die Kontrolle übernommen. Die Einwohner waren bereits geflohen, als die Dschihadisten 2014 den Norden Iraks überrannten. Nun ist das kleine Dorf befreit, aber auch weitestgehend zerstört. Die Peschmerga haben die IS-Terroristen in die Flucht geschlagen oder getötet mit Unterstützung aus der Luft. Dort drüben haben die Kampfjets der Koalition diesen Häuserblock, die Zentrale von den IS-Leuten hier im Ort, bombardiert. Das war sehr wichtig. Doch mit Luftangriffen allein war die Schlacht um die kleine Ortschaft nicht zu gewinnen. Die IS-Kämpfer waren gut vorbereitet. General Kader Mimi zeigt uns einen von vielen Eingängen eines relativ großen Tunnelsystems. Hier sollen sich IS-Terroristen während der Luftangriffe verschanzt und einen Plan für ihre Verteidigung entworfen haben. Es gibt viele Tunnel, die miteinander verbunden sind. Der Plan war folgender. Sie wollten uns, die Peschmerga, über die verschiedenen Ausgänge an verschiedenen Stellen angreifen. Nach den Luftschlägen machten die IS-Kämpfer genau das. Mit Kalaschnikows und Sprengstoffwesten griffen sie die Peschmerga an. Allein hier in diesem Ort kämpften 23 Dschihadisten bis zum Tod. Ich glaube, das wird kein leichter Krieg. Vor allem nicht in Mossul, denn das ist eine große Stadt. Das wird schwer. Straßenkrieg ist hart. In dieser Schlacht in Sheikh Amir soll ein Peschmerga getötet worden sein. Allen ist klar, dass der Kampf um Mossul noch viel mehr Tote fordern wird.
Und mittlerweile ist Alexander Stenzel für uns in Erbil, wo auch die Bundeswehr Peschmerga ausbildet. Alexander, was denken denn die Menschen in Erbil, wie lange dieser Krieg dauern wird und ob es danach einen echten Frieden geben kann?
Also auf dem Flug nach Erbil habe ich einen Kurden kennengelernt und er war außerordentlich skeptisch. Also er denkt, dass der Kampf um Mossul noch sehr lange dauern wird. Und er hat so auch nicht geglaubt, dass die Region hier über kurz oder lang zu einem Frieden kommen wird. Also er ging so weit, dass er sagte, er möchte demnächst auswandern. Der Taxifahrer, den ich danach kennengelernt habe, der war nicht ganz so pessimistisch, zumindest was das Kurdengebiet angeht. Aber was die Region Mossul angeht, war er dann wieder außerordentlich pessimistisch, denn er sagte, da treffen einfach unterschiedliche Ethnien und Religionen aufeinander, verschiedene Machtinteressen. Und die, wenn Mossul dann mal befreit wäre, unter einen Hut zu bringen, das hat er auch sehr, sehr skeptisch gesehen.
Um den IS zu besiegen, hat sich ja auch eine Koalition aus sehr ungleichen Partnern mit sehr ungleichen Interessen geformt. Kann das denn gut gehen?
Also die Koalitionen sind, es gibt ja mehrere, sehr brüchig. Allein die Kurden und die Zentralregierung haben sich ja die letzten 2 Jahre um Öleinnahmen gestritten. Das hat dazu geführt, dass die Zentralregierung Hilfslieferungen für die Flüchtlinge und Waffen für die Peschmerga zurückgehalten hat. Das hat dazu wiederum geführt, dass die Peschmerga zeitweise damit gedroht haben, an der Offensive nicht teilzunehmen. Der Konflikt wurde jetzt auf Druck der Amerikaner hin beigelegt, aber allein an der Vorgeschichte sieht man einfach, dass das eine sehr brüchige, fragile Koalition ist. Dann gibt es noch die Sunniten und Schiiten, die ja auch gemeinsam gegen den IS kämpfen, aber seit Jahrzehnten sich in diesem Land bekriegen. wenn es dann zu einem, falls dann Mosul demnächst erobert ist, werden auch diese beiden Gruppen wieder Machtansprüche stellen, sodass dieser Frieden möglicherweise auch nur ein sehr kurzer sein wird.
Mhm. Informationen und Eindrücke von Alexander Stenzel live aus Erbil. Vielen Dank dafür. Der russische Präsident war lange nicht mehr in Berlin. Seit dem Beginn des Ukraine-Konflikts hat es ihn nicht mehr zu den Deutschen gezogen. Denn die waren es, die ihm die Sanktionen gegen Wirtschaft und Oligarchen mit eingebrockt hatten. Nun kommt er morgen nach Berlin, auch wenn sich noch nicht viel geändert hat. Im Gegenteil, die Welt ist noch komplizierter und noch krisenreicher geworden. In der Ostukraine wird weiter gekämpft und nun kämpft Putins Armee auch im Syrienkrieg. Wie soll die Bundesregierung mit einem Mann umgehen, den der französische Präsident wegen der russischen Bombardements in Syrien einen Kriegsverbrecher nennt? Udo Lilischkis berichtet aus Moskau über die militärischen Muskelspiele von Wladimir Putin.
Lieber befreundet sein, steht da drohend, bevor die wichtigste Nachrichtensendung vorgestern die Stationierung russischer Kurzstreckenraketen in der Enklave Kaliningrad vorstellt. Wir sind gegen die NATO gewappnet, lautet die Botschaft. Wladimir Putin lässt sein Land seit Monaten auf Konfrontation mit dem Westen einstimmen. Kann es in diesem Klima morgen einen Durchbruch in der Ukraine-Krise geben? Der Krieg im Donbass ist wieder eskaliert. Auch unter Beteiligung russischer Waffen und Militärs sind inzwischen nicht nur Kiew, sondern auch viele westliche Politiker überzeugt. Die Situation festgefahren. Putin fordert von Poroschenko endlich die in Minsk vereinbarten politischen Schritte, also einen Sonderstatus für die besetzten Gebiete und Lokalwahlen. Poroschenko hingegen verlangte auch heute wieder zunächst ein Ende der russischen Besetzung. Erst dann könnten politische Schritte folgen. Ich kann mir keine freien Wahlen vorstellen in Anwesenheit russischer Truppen. Auch Syrien wird morgen in Berlin Thema sein. Die humanitäre Katastrophe in Aleppo, so Merkel, sei Folge syrischer und russischer Bombardements auf hilflose Menschen und Krankenhäuser. Doch auch hier zeigen die russischen Medien eine diametral andere Sicht. Fotos von Opfern, die die Welt berührten, werden gezielt in Frage gestellt. Diese beiden Jungen etwa seien gezielt mit Mehl oder Zement bestäubt worden, sagt der Text. Die westliche Darstellung der Situation, so Putin, nicht zuletzt beim Angriff auf einen Hilfskonvoi, solle nur Druck auf Russland erzeugen. Russland wird grundlos aller Todsünden und Verbrechen beschuldigt, aber wir alle wissen, wer den UN-Konvoi getroffen hat, eine der Terrororganisationen, und die USA wissen das auch. Überraschend verkündete der Verteidigungsminister heute einen Bombenstopp als Zeichen des guten Willens. Zivilisten sollen so aus Ost-Aleppo fliehen können, aber gleichzeitig müssten Kämpfer der ehemaligen Al-Nusra-Front endlich die Stadt verlassen. Als weiteres Zeichen für Entschlossenheit zeigt das russische Fernsehen Moskaus einzigen Flugzeugträger auf seinem Weg nach Syrien. Putin handelt militärisch erfolgreich und ist daher wichtiger Gesprächspartner geworden. Doch sein Finanzminister Siluanov hat immer mehr schlechte Nachrichten. Das Geld für eine weitere Modernisierung der Armee reicht nicht, schreiben auch heute die Zeitungen und warnen, der Militäretat frisst zu viele zivile Projekte, die Industrieproduktion stagniert, trotz aller Kreml-Vorgaben, die finanziellen Reserven schmelzen und die Bevölkerung wird nervös. Schon um sie von der Wirtschaftsmisere abzulenken, so Experten, könnte Putin wohl weiter den Konflikt mit dem Westen schüren.
Morgen nun wird der russische Präsident in Berlin erwartet. Marion von Haaren, wenn Wladimir Putin in keinem der Konflikte einlenken will, wie hoch können denn dann überhaupt die Erwartungen an den Besuch morgen sein?
Schwer zu sagen. Innerhalb der Bundesregierung überwiegt aber die Auffassung, dass jetzt alles getan werden muss, um mit Putin im Dialog zu bleiben, vielleicht doch kleine Fortschritte im festgefahrenen Ost-Ukraine-Konflikt zu erreichen und die humanitäre Lage in Syrien wenigstens ein bisschen zu verbessern. Bundeskanzlerin Merkel schraubte heute die Erwartungen allerdings herunter. Wunder, sagte sie, seien morgen nicht zu erwarten. Für die Menschen in Ost-Aleppo wäre schon etwas gewonnen, wenn mit Putin eine Verlängerung der von Russland für diesen Donnerstag angekündigten 8-stündigen Waffenruhe erreicht werden könnte.
Mhm. Dialogbereitschaft ist das eine, aber die Kanzlerin hat ja auch eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland angesprochen. Was würden denn aus Ihrer Sicht Sanktionen in der jetzigen Situation bringen?
Nun, für die eingeschlossenen Menschen in Ost-Aleppo geht es ja um eine schnelle Lösung. Weitere Sanktionen gegenüber Russland haben aber keine schnelle Wirkung. Sie würden die Eskalation zum jetzigen Zeitpunkt eher weitertreiben, glaubt jedenfalls eine Mehrheit in der Bundesregierung. Es gibt aber noch einen anderen Punkt. Russland hat sein, in Anführungsstrichen, altes Einflussgebiet Syrien mit Assad in Teilen zurückerobert. Und so bitter es sein mag, es ist kein realistisches Ziel mehr für Europa zu fordern, dass Assad gehen muss. Experten raten daher eher, wenn Europa erreichen will, dass Russen und syrische Armeen nicht weiter bomben, müsste man auf die Türkei einwirken, dass die Rebellen in Ost-Aleppo nicht länger mit Waffen versorgt werden und aufgeben. Denn die meisten, die dort jetzt noch kämpfen, seien keine gemäßigten Kräfte, sondern radikale Islamisten.
Danke für die Einschätzung nach Berlin, Marion von Haaren. Angesichts der vielen Konflikte in der arabischen Welt gerät der Bürgerkrieg im Jemen oft in den Hintergrund. Jetzt gibt es allerdings einen Hoffnungsschimmer für das Land. Die Nachrichten mit Jan Hofer.
Nach Angaben der Vereinten Nationen wurde für den Jemen eine neue Waffenruhe vereinbart. Sie soll in der Nacht zu Donnerstag in Kraft treten und zunächst für 3 Tage gelten. In dem verarmten arabischen Land kämpfen schiitische Rebellen gegen Gruppen, die dem sunnitischen Präsidenten Hadi nahestehen. Die EU-Handelsminister haben sich nicht auf eine Unterzeichnung des CETA-Freihandelsabkommens mit Kanada verständigen können. Bei einem Treffen in Luxemburg wurde die endgültige Entscheidung über das Abkommen vertagt. Widerstand gegen CETA kommt aus dem französischsprachigen Teil Belgiens sowie aus Rumänien und Bulgarien. In Belgien befürchten Kritiker Nachteile für die Wirtschaft. Rumänien und Bulgarien fordern von Kanada Visafreiheit für ihre Bürger. Am deutschen Aktienmarkt standen heute die Aktien des Autozulieferers Continental im Fokus, die gegen den Trend Kursverluste hinnehmen mussten. Mehr dazu von Markus Görne aus der Frankfurter Börse.
Die Autoindustrie ist eine Schlüsselbranche der deutschen Wirtschaft und damit auch eine tragende Säule des Wohlstandes in diesem Land. Neben den Herstellern spielen die Autozulieferer eine große Rolle und etliche haben Probleme mit Veränderungen und Aufsichtsbehörden. Continental zum Beispiel. Der Zulieferer musste seine Gewinnprognose kassieren. Wegen hoher Entwicklungs- und Forschungskosten für die Herausforderungen der Zukunft, aber auch wegen laufender Kartellverfahren sowie Produktgewährleistungen. All das drückt auf das Ergebnis und auch auf die Stimmung von Anlegern und Investoren. Die hören solche Nachrichten gar nicht gerne, denn sie sind verwöhnt. In den vergangenen 5 Jahren legte die Conti-Aktie um fast 220% zu. Allerdings geht es seit Jahresbeginn ziemlich bergab. Rund 25% beträgt das Minus seit Januar. Heute sind es minus 1,3%. Nicht nur Anleger reagieren, sondern auch die Experten. Neutral bis rot sehen die Analysten die Aktie. Voreilig sollte man allerdings nicht sein und die Quartalszahlen abwarten. An Fakten lassen sich Kurs, Entwicklung und Ziele eines Unternehmens am besten beurteilen.
Der deutsche Aktienmarkt insgesamt hat sich heute gut erholt präsentiert. Der DAX schloss bei 10.632 Punkten mit einem Plus von 1,2%. Der Dow Jones notierte am Abend bei 18.162 Punkten einem Plus von 0,4%. Einen Tag nach der Explosion auf dem Firmengelände des Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen wird noch ein Mensch vermisst. Es handelt sich um das Besatzungsmitglied eines Tankschiffes. Aus Sicherheitsgründen konnten noch nicht alle Bereiche der Unglücksstelle abgesucht werden. Bei der Explosion waren gestern 2 Mitarbeiter der Werksfeuerwehr ums Leben gekommen. Mehrere Menschen wurden lebensgefährlich verletzt.
Dies war der Moment, in dem Deutschland ein neues Problem bekam. Wer folgt diesem Mann, der da gerade den Saal im Schloss Bellevue verlässt? Es war der 6. Juni und soeben hatte Joachim Gauck verkündet, er wolle sich nicht eine weitere Amtszeit als Bundespräsident zumuten. Seither läuft die Show der Kandidaten. Schwierig ist die. Der oberste Repräsentant des Landes soll zwar das ganze Volk vertreten, die Parteien präsentieren aber vor allem Frauen und Männer ihrer eigenen politischen Farbe. Und auch diesmal scheint der Wille schwach, dem üblichen Ritual eines »Wir finden schon einen Konsenskandidaten« zu entrinnen. Matthias Deiß über die farbenreiche Suche nach einem neuen Schlossherrn.
Wer soll hier bloß einziehen? Deutschland sucht den Bundespräsidenten und wundert sich, wie kompliziert das ist. Gesucht wird hinter verschlossenen Türen im Hinterzimmer und die Suchenden lassen sich dabei allenfalls heimlich durchs Schlüsselloch beobachten. Die Große Koalition will einen gemeinsamen Kandidaten finden. Erfolgreich war sie dabei bisher nicht. Die Chancen, dass es doch noch gelingt, stünden 50-50, heißt es in der SPD.
Wenn die gemeinsamen Gespräche nicht zu einem gemeinsamen Kandidaten führen, dann wird am Ende jede Partei eigene Kandidaten ins Rennen schicken.
In der SPD wird für diesen Fall Frank-Walter Steinmeier ins Spiel gebracht. Bei der Union hört man die Namen Wolfgang Schäuble und Norbert Lammert. Allerdings nur hinter vorgehaltener Hand. Fragt man wie die Tagesthemen heute öffentlich nach, kriegt man sowas zu hören.
Sie haben manchmal wirklich lustige Fragen.
Um mit eigenem Parteikandidaten aber sicher zu gewinnen, brauchen Union und SPD andere Partner. Für die Sozialdemokraten wäre Rot-Rot-Grün eine Option. Frank-Walter Steinmeier lehnt die Linke allerdings ab.
Ich werde mich jetzt nicht zu einzelnen Namen äußern. Das ist auch eine Verabredung zwischen uns. Was man aber vielleicht mal generell sagen kann, ich glaube, ein neues Signal kann jetzt nicht heißen, dass jemand direkt von der Regierungsbank sozusagen zur Bundespräsidentschaft wechselt.
Rot-Rot-Grünes Kennenlerntreffen heute Abend im Bundestag. Für eine Koalition auf Bundesebene wäre ein gemeinsam gewählter Bundespräsident das ideale Startsignal, heißt es hier. Die gemeinsame Kandidatensuche für einen Schlossherrn aber läuft alles andere als ideal. Man denke, über Margot Kessmann nach wurde letzte Woche publik. Kessmann war überrumpelt und lehnte ab.
Der Fall Kessmann ist ein Beispiel, wie man es genau nicht machen soll, wie man mit einem Menschen, der dafür geeignet ist, umgehen sollte. Denn es schadet am Ende nur allen Beteiligten, wenn Namen öffentlich verbrannt wird. Und deshalb, wenn man ernsthaft jemand durchsetzen will, dann nennt man den Namen intern und nicht öffentlich.
Ein schwarz-grüner oder gar überparteilicher Kandidat, es wird also weiter im Geheimen sondiert und verworfen, Name für Name, Woche für Woche. Joachim Gauck, der amtierende Bundespräsident, hätte all das verhindern können. Er hätte nur bleiben müssen.
Mehr Mut auf dem Weg zum Bundespräsidenten. Ein Kommentar von Thomas Baumann vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Ich habe nichts gegen einen sogenannten Konsenskandidaten, wenn er intelligent, unabhängig, politisch erfahren, parkettsicher ist und gewinnend reden kann. Unser Glück. Wir haben in beiden politischen Lagern Frauen und Männer dieses Schlags. Umso ärgerlicher, dass die Parteien seit 4 Monaten wie die Katze um den heißen Brei schleichen und sich auch die immer wieder genannten nicht klar äußern. So ist das etwa bei Norbert Lammert, Wolfgang Schäuble und Frank-Walter Steinmeier. Die SPD etwa wird nicht müde, Steinmeier zu preisen. In den Katakomben des Bundestages höre ich, der will aber gar nicht. Ja, wenn's so wäre, warum erklärt er sich dann nicht? Und wenn er doch wollte, warum nominiert ihn seine SPD dann nicht? Tja, so sagen mir die Parteimanager, aus Rücksichtnahme, weil wir niemanden verbrennen wollen. Nur nicht verlieren also. Als ob es eine Schande wäre, gegen einen Schäuble oder einen Steinmeier im 3. Wahlgang den Kürzeren zu ziehen. In Sonntagsreden betont die politische Klasse die Vorzüge des demokratischen Wettbewerbs. Und ausgerechnet, wenn es um das höchste Amt geht, dann scheut sie das Risiko und nimmt dabei in Kauf, dass eine zu weitgehende Konsenssuche nach Gemauschel und Hinterzimmerpolitik riecht. Das ist Wasser auf die Mühlen derer, die uns weismachen wollen, Politik sei ohnehin ein inszeniertes und abgekartetes Spiel. Also, den Möchtegern-Kandidaten sei gesagt, ziert euch nicht. Und den Parteimanagern rufe ich zu, mehr Mut, schickt eure Besten ins Rennen.
Thomas Baumann kommentierte. Behinderte Menschen, also diejenigen zum Beispiel, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, sollen im Alltag weniger Behinderungen erfahren. mehr selbst entscheiden können, wo sie wohnen und was sie arbeiten. So schreibt es die UN-Behindertenrechtskonvention vor und so will es auch das etwas sperrig klingende Bundesteilhabegesetz umsetzen. Woran da der Haken ist? Wie fast immer in der Antwort auf die Frage, was das kostet. Und so fürchten vor allem diejenigen, die auf Helfer angewiesen sind, um ihr Leben zu meistern, künftig schlechter versorgt zu werden. Tamara Antoni.
Es sind die kleinen Handgriffe, die das Alleinleben für Raul Krauthausen unmöglich machen. Deshalb hat er morgens und abends einen persönlichen Assistenten. Selbstbestimmt am Leben teilhaben, das ist sein Ziel.
Selbstbestimmtes Leben bedeutet für mich, dass ich jederzeit entscheiden kann, was ich wann mache. Wann ich ins Bett gehe, wann ich aufstehe, was ich esse, wann ich esse, wo ich esse.
Krauthausen befürchtet, dass mit dem neuen Bundesteilhabegesetz solche Hilfen nur noch dann genehmigt werden, wenn sie mit anderen Behinderten zusammen genutzt werden. Also ein Assistent für mehrere, im schlimmsten Fall sogar Heimbetreuung. Um herauszufinden, was das bedeutet, ist Krauthausen 5 Tage in eine Behindertenunterkunft gezogen und hat seine Erlebnisse mit versteckter Kamera dokumentiert. Es fühlte sich an wie ein Leben im Krankenhaus. Immer unterschiedliche Menschen in seiner Privatsphäre. Seine Bedürfnisse wurden dem Tagesplan der Pfleger untergeordnet, erzählt er.
Alles, was ich machen wollte, hatte ich das Gefühl, in dem Heim muss ich begründen und darf nicht zu oft vorkommen. Sowas wie nachts um 3 einen Joghurt essen oder später mal ins Bett gehen.
Unter diesen Bedingungen arbeiten gehen, wie Krauthausen es tut, undenkbar. Er managt ein kleines Start-up in Berlin. Arbeiten, ein wichtiger Teil seines selbstbestimmten Lebens.
Wir müssen Menschen zugestehen und ihnen gewährleisten, dass sie selbst entscheiden können, wie sie leben wollen. Und gerade im Bereich Wohnen ist eben das ein ganz entscheidender Fakt, weil jeder Mensch, Sie und ich und wir alle, möchten entscheiden, wo wir wohnen wollen, wie wir leben wollen. Und dieses Recht haben auch Menschen mit Behinderung.
Für Bundessozialministerin Nahles ist die Kritik bitter, denn sie kämpft beharrlich für Verbesserungen. Allerdings sind die Vorgaben der schwarz-roten Regierung, das Gesetz darf keine neue Ausgabenwelle auslösen. Insgesamt bedeutet es mehr Verbesserungen als Verschlechterungen. Doch die Angst, durch das Teilen von Assistenten die Selbstbestimmung zu verlieren, ist bei Betroffenen groß. Andrea Nahles hält sie für unbegründet.
Das ist ausdrücklich vermerkt, dass es zumutbar sein muss. Und das wird dann in einem persönlichen Teilhabeverfahren mit jedem einzelnen Menschen mit Behinderung geklärt. Was ist zumutbar, was nicht?
Das Problem ist, dass die einzige Person, die entscheidet, was zumutbar ist oder nicht, in dem Fall der Sachbearbeiter im Sozialamt ist.
Zu viel hat Krauthausen schon für unzählige Hilfeleistungen kämpfen müssen. Von einer großen Reform, jahrzehntelang herbeigesehnt, hatte er, wie so viele andere auch, sich mehr erhofft.
Mir sind Bücher, was den anderen Leuten Weiber, Tanz und Kartenspiel. Zitat Ringelnatz. Joachim Ringelnatz war bekanntermaßen kein selbstverliebter Schöngeist, sondern ein Spaßvogel, der großen Spaß daran hatte, die schreibenden Schöngeister seinerzeit hochzunehmen. Mit ihren Büchern treibe er gerne Sport und im Gedicht Der Bücherfreund wusste er die Wälzer nach Gold und Lederton zu mischen, dass sie wie ein Bild die Stube schmücken. Ringelnatz hätte also seine Freude gehabt an der heute eröffneten Buchmesse in Frankfurt-Main mit ihren abertausenden Titeln. Und Peter Gerhardt versucht sich mit ähnlicher Begeisterung durch den Gabentisch der Verlage zu wühlen.
Zehntausende neue Erscheinungen ab morgen auf der Frankfurter Buchmesse. Wie kann man in diesem Überfluss etwas wirklich Tolles zum Lesen finden? Da muss Hilfe her. Ein Anruf beim Literaturexperten Dennis Scheck. Wie behält der den Überblick?
Und da hilft alles nichts als selber lesen. Ja. Ich lese so zwischen 150 und 180 Bücher im Jahr, 90.000 erscheinen. Also muss einem klar sein, man kann nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt davon tatsächlich zur Kenntnis nehmen.
Wer jetzt nicht ganz so viel lesen will oder kann, muss auswählen. Aber wie? Zum Beispiel, indem man jemanden fragt, der sich auskennt. Detlef Felken ist Cheflektor. Er erzählt, dass viele Leser Sehnsucht kaufen. Tolle Bücher, die man irgendwann mal lesen muss, die aber oft zu Hause im Regal enden. Er empfiehlt mir einen Roman. Was Indisches. Wie entdeckt der Fachmann gute Bücher?
Manchmal lasse ich mich einfach treiben und mache Zufallsentdeckungen. Das ist nicht der schlechteste Weg. Bücher lesen führt zu anderen Büchern, auch ein guter Weg. Und dann gibt es in Deutschland eine sehr reiche Literaturkritik, vielleicht die beste der Welt. Jedenfalls werden wir in vielen anderen Ländern darum beneidet.
Von der Kritik gelobt wurde dieser Wälzer, kostet aber 2.500 Euro. Das Gesamtwerk des Malers David Hockney. Trotz der kalifornischen Leichtigkeit der Bilder das schwerste Buch der Messe. Also doch lieber was Holländisches dieses Jahr. Irgendwas mit Eierlikör vielleicht. Ich bin verwirrt von der Messe. Auf dem Weg nach draußen treffe ich einen ehemaligen Buchhändler. Er macht mittlerweile beruflich was anderes. Sein Rat ist aber immer noch gefragt.
Glaub mir zwar keine Socke, aber ich lese wirklich jeden Tag. Und dann kommen natürlich Kollegen und sagen, was liest denn gerade? Hast du nicht mal einen Tipp?
Und so einen Tipp will ich jetzt auch. Ganz altmodisch in einem Buchladen in der Frankfurter Innenstadt. Hier stranden viele hilflose Hobbyleser.
Das merkt man im Laufe des Gesprächs. Also es gibt so einzelne Fragen, die man vorab stellt. Und ich frage auch gerne, was das letzte Buch gewesen ist, was begeistert hat. Und danach kann man sich immer ganz gut orientieren, in welche Richtung es dann gehen kann.
Gut, ein Online-Versand kann das auch, aber nicht so charmant. Ich mache mich gleich ans Schmökern. Christian Krachts Roman Die Toten. Der Tipp der Buchhändlerin scheint echt gut zu sein.
Und wir kommen noch schnell zum Sport und zur Fußball-Champions League. Dort spielten heute zwei deutsche Mannschaften. Borussia Dortmund musste am dritten Spieltag zu Sporting Lissabon und gewann mit 2:1. Und Bayer Leverkusen empfing in seiner Gruppe zu Haus Tottenham Hotspur, natürlich aus der britischen Premier League. Die Leverkusener wollten nach 2 Unentschieden endlich den ersten Sieg. Ob das geklappt hat, Robert Hunke.
Im Oktober vor 30 Jahren bestritt Bayer Leverkusen das erste Europapokalspiel seiner Vereinsgeschichte. Im 100. Champions-League-Spiel der Rheinländer sind aber die Gäste zunächst die bessere Mannschaft, die in der 39. Minute durch Jansen fast in Führung gehen. Den Nachschuss von Lamela hält dann Torwart Bernd Leno. Die Spurs gefährlicher als die Gastgeber, die ja die ersten 2 Champions-League-Gruppenspiele jeweils nur unentschieden gespielt hatten. 0:0 zur Pause. Nach Wiederanpfiff dauerte es aber nur ein paar Minuten, bis Leverkusen durchkommt. Chicharito und 29.000 Zuschauer fordern Tor, das aber nicht zählt, und zwar zu Recht. Der Ball muss mit vollem Umfang über der Linie sein, was die Torlinientechnik widerlegt. Die Leverkusener bleiben dran, sind im zweiten Abschnitt besser. Der Freistoß von Aranguiz pariert von Lloris. Danach kommen verbesserte Leverkusener immer wieder durch die beste Abwehr der englischen Premier League. Eine von vielen Chancen hat Chicharito. Es bleibt aber beim 0:0, das zu wenig ist für den Bundesligisten, der aber noch Chancen hat aufs Weiterkommen.
Und damit zum Schluss zu Carsten Schwanke, der sicherlich wunderschönes Herbstwetter im Angebot hat.
Ja, aus meteorologischer Sicht, aus Profisicht durchaus. Es wird sehr turbulent in den nächsten Tagen. Ein sehr schönes Tief bewegt sich Richtung Deutschland. Aber unterm Strich bedeutet das für die meisten von uns, es wird etwas kälter. Es gibt viele Wolken, kaum Sonnenschein und dazu auch noch Regen. Deshalb zunächst gleich der Blick aufs Regenradar. Da ist heute Nachmittag eine erste Kaltfront zu uns reingezogen, hier im Nordwesten. Sie bewegt sich schnell weiter Richtung Mitte Deutschlands, wo sie jetzt ankommt. Und natürlich zieht sie in der Nacht weiter. Der Wettervorschaufilm zeigt jetzt aber dieses meteorologische Highlight, nämlich dieses kleine Tief, das sich mit seinem Zentrum von der Nordsee Richtung Norddeutschland bewegen wird. Und hier bleibt es einfach für die nächsten 3 Tage liegen. Es dreht sich aber weiter, immer entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn um das Zentrum herum und entsprechend viele Wolken werden hier im Kreis geführt. Ja, aber zurück zu dem Regen, dieser Kaltfront, die heute Nacht zu uns oder heute Abend zu uns hereingekommen ist. Sie zieht in der Nacht weiter, erreicht die Osthälfte, auch den Süden. Dahinter gibt es dann sofort ein Gebiet, wo der Himmel wieder auflockert, aber in der zweiten Nachthälfte werden dann hier im Nordwesten die nächsten Schauer herankommen. Die Temperaturen gehen bis morgen früh auf Werte zwischen 9 und 4 Grad zurück. Morgen Vormittag haben wir es dann mit weiteren Wolken und Regen zu tun. Zum einen dieser nächtliche Regen, den gibt es dann ganz im Osten und im Südosten. Dahinter diese Zone, wo es eben auch mal auflockert, wo die Sonne mal scheinen kann, wo es trocken ist. Und hier im Nordwesten dann neue, teils kräftige Schauer, sogar einzelne Gewitter sind hier möglich. Am Nachmittag bewegen sich dann diese Schauer und Gewitter weiter bis etwa zum Harz. Übrigens in den höheren Lagen des Harzes kann da auch schon Schnee dabei sein. Und ansonsten haben wir im Nordosten an der Ostseeküste Regen und ganz im Südosten Richtung Alpenrand. Die Temperaturen, die erreichen morgen dort, wo es am Nachmittag kräftig regnet, nur 7 bis 9 Grad. Sonst sind es 10 bis 15 Grad. Der Wind weht entgegengesetztem Uhrzeigersinn um das Tiefdruckzentrum herum. Zu den weiteren Aussichten wenig Neues. Es geht wechselhaft weiter, immer wieder Regenschauer und die Temperaturen bewegen sich meistens im Bereich zwischen 7 und 11 Grad, maximal 12 Grad. Kurzer Blick noch auf die weitere Entwicklung, dann sehen wir nämlich, dass vor allem für die Südhälfte es nach dem Wochenende wieder steigende Temperaturen geben könnte.
Ich sage doch, gute Aussichten. Danke, Carsten Schwanke. Hier geht es jetzt weiter mit dem Spielfilm Alles inklusive, in dem natürlich ein All-Inclusive-Urlaub eine nicht unbedeutende Rolle spielt. Das Nachtmagazin mit Lena Döring meldet sich um 0:40 Uhr und wir sind wie immer morgen für Sie da. Bis dahin.